Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
Willkommen zur 341. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Spiel 2 der NBA Finals 2021 ist gespielt. Ich habe es wieder live reingezogen, komme heute leider erst nachmittags dazu aufzunehmen und das Spiel für euch hier runterzubrechen. Ja, Phoenix führt jetzt 2-0 in den Finals, wovon seit 1977 nur zwei Teams zurückgekommen sind, um die Serie noch zu drehen. Das waren die 2006er Miami Heat um Dwayne Wade und Shaquille O'Neal gegen die Dallas Mavericks mit Dirk und die 2016er Cavs 10 Jahre später mit LeBron James. Die lagen zuerst 0-2 hinten gegen die Golden State Warriors und dann sogar noch 1-3 und haben das Ding ja noch gedreht und in 7 Spielen gewonnen. Die Bucks fahren jetzt nach Hause. Und man sagt ja immer, die Serie hat nicht angefangen, bis ein Team ein Heimspiel verloren hat. Aber historisch gesehen ist das jetzt schon relativ unwahrscheinlich, dass sie diese Finals nochmal drehen können. Wenn es nicht noch weitere Verletzungen bei den Phoenix Suns gibt, also ist echt unglaublich. Ich hatte es im letzten Pod ja schon angesprochen, dass Šarić raus musste. Der konnte noch selbst laufen. Ich hatte eigentlich nicht gesehen, dass er sein Knie großartig verdreht hatte. Aber im Endeffekt war es jetzt wohl doch ein torn ACL, ein Kreuzbandriss und der ist out for season. Und wenn man sich da so die Rückkehrdauer anschaut in letzter Zeit von solchen Verletzungen, dann dauert es ungefähr ein Jahr. Das heißt, Šarić wird den Phoenix Suns auch in der kommenden Saison höchstwahrscheinlich leider gar nicht helfen können. Und natürlich auch nicht mehr hier in dieser Serie. Sie sind sowieso schon ein relativ kleines Team. Er war der Backup-Big hinter DeAndre Ayton. Und letzte Nacht musste sich Monty Williams da dann was einfallen lassen. Eine Lösung war, genau schon wie in Spiel 2, Small zu spielen mit Torrey Craig auf dem Feld. Und der hat sich jetzt heute auch noch am Knie verletzt. Der hat versucht, einen Charge aufzunehmen gegen Giannis. Ich glaube, dass da die Knie aneinander gekommen sind. Es gibt jetzt, stand jetzt noch kein Update zu seiner Verletzung. Also könnte irgendwie eine Prellung sein oder sowas, was vielleicht innerhalb von ein paar Tagen wieder abschwillt. Aber er konnte auch im Gegensatz zu Šarić nicht mehr alleine laufen. In den Lockerroom musste da gestützt werden. Also das sah auch echt nicht gut aus. Und langsam wird es auch bei den Phoenix Suns da ein bisschen dünn. Ja, ansonsten zum Game. Giannis ist ein verdammtes Monster. Ein Freak. Der Greek Freak. Hat mit 42 Punkten letzte Nacht Kareems Final-Rekord der Milwaukee Bucks für Punkte gebrochen. Und im dritten Viertel, da hat er mit 20 Punkten auch die meisten Punkte in einem Viertel in einem Finalspiel gemacht, seit Michael Jordan 1993. Also unglaubliche Leistung von ihm. Offensiv und defensiv auch nochmal deutlich besser unterwegs gewesen als schon im letzten Spiel, wo er auch schon solide war, vor allem angesichts seiner schweren Verletzung. Also er spielt hier so krass jetzt schon, ich hätte es nie gedacht, dass er so ein Spiel im zweiten Spiel dieser Serie schon wieder abliefern kann. Und trotzdem haben die Bucks leider mit 10 Punkten verloren am Ende. 118 zu 108 für die Phoenix Suns. Das erinnert so ein bisschen an LeBron in Cleveland in manchen Saisons, dass er einfach auf einem abartigen Niveau zockt, aber vom restlichen Team leider nicht so viel kommt. Und dabei hat Giannis ja eigentlich mit Chris Middleton einen All-Star-Level-Spieler, mit Jrue Holiday noch einen sehr, sehr guten Mitspieler. Die haben aber heute leider mal wieder kein Scheunentor getroffen. Middleton mit 11 Pünktchen, Holiday am Ende mit 17, beide bei miesen Quoten. Holiday mit starker Defense, gar keine Frage, aber offensiv muss da mehr Hilfe für Giannis kommen, sonst können sie, glaube ich, in der Serie einfach nicht gewinnen. Vor allem nicht, wenn auf der anderen Seite die Phoenix Suns extrem heiß von Downtown sind. Die Bucks haben heute die Zone sehr gut zugemacht, haben die defensiven Schemes auch stark angepasst, haben viel mit Drop Coverage plus viel Hilfe vom Flügel verteidigt und Phoenix hat die Einladung dann dankend angenommen. Da sind relativ viele freie Dreier rausgesprungen, vor allem aus den Ecken und die Suns haben eben 20 ihre 40 Dreier getroffen. Also die Punkte der Suns sind dieses Mal ganz anders zustande gekommen als noch in Game 1 in diesen Finals. Sie hatten auf jeden Run und auf jedes Scheme, also die Bucks haben noch viele andere Sachen ausprobiert defensiv in dem Game, hatten da immer die Antwort drauf. Sie sind einfach offensiv flexibel genug, gut genug und haben, wie man das heute auch gesehen hat, ganz offensichtlich genug Shooting und dürfen daher jetzt mit 2-0 Vorsprung nach Milwaukee fahren. Vor allem Devin Booker heute zum zweiten Mal in diesen Playoffs 7 Dreier getroffen, 7 von 12 heute, was er davor in seiner gesamten Karriere noch nie geschafft hatte. Also wird hier seinem Ruf als Shooter endlich mal ein bisschen gerecht mit 31 Punkten, Topscorer der Suns, 5 Rebounds, 6 Assists auch. Er ganz klar heute der Mann des Spiels. Neben Mikal Bridges, der hat 27 gemacht. Auch der hat die Räume, die ihm die Bucks Defense heute angeboten hat, extrem gut genutzt. Mit Shooting, mit Scoring in Transition. Auch ein paar Sachen auf der Dribble gemacht. Cuts. Auch Paul mit einem weitgehend guten Spiel. 23 und 8 aufgelegt. Ich würde sagen, wir hangeln uns mal wieder ein bisschen am Spielverlauf entlang. Die Bucks haben sehr stark losgelegt. Sah sehr viel aggressiver aus alles als noch in Spiel 1. Vor allem Giannis sah noch mal eine Spur fitter aus, ist auch in Transition gegangen, ersten Punkte direkt mal per Slam im Fastbreak oder in der Early Offense, ein Putback gehabt, hat Chris Paul erstmal in der Midrange bei einem seiner patentierten Pull-Ups von hinten übel abgeräumt. Also der war auf jeden Fall angezündet und konnte halt auch heute Bewegungen machen, die er im letzten Spiel einfach noch nicht gemacht hat. Also letztes Mal ist er, habe ich im Pod ja auch gesagt, selten in Transition gegangen, kaum Spin-Moves oder Euro-Steps, irgendwelche Sachen, die das Knie nochmal mehr belasten. Da war er heute dann weniger zurückhaltend und wirklich spritzig unterwegs und sah auch für mein Verständnis deutlich athletischer nochmal aus als noch im letzten Spiel. Und das hat auch das ganze Spiel über, das hat ja in Spiel 1 noch deutlich abgebaut. Also er war schon sehr durch, ist auch ein, zwei Mal auf den Boden gefallen bei irgendwelchen Hustle-Aktionen, Fouls und so weiter. Und ist danach erstmal so ein bisschen rumgehumpelt. Also er ist bestimmt immer noch nicht bei 100%, aber schon deutlich näher dran als noch in Spiel 1. Booker und Chris Paul hatten einen ziemlichen Kaltstart. Da ging am Anfang nicht so viel, im Vergleich zu Spiel 1 vor allem. Aber dafür haben Crowder und Bridges ihre Dreier getroffen. Dann hat Booker auch noch mitgemacht, Transition-Dreier getroffen. Und das war dann eben sehr wichtig, dass sie da am Anfang auch bei den Bucks noch mithalten können. Auch Jrue Holiday war aggressiv, hat seinen eigenen Wurf gesucht, ist in die Zone gegangen, hat versucht, seine körperlichen Vorteile wieder auszuspielen. War da heute aber nicht ganz so erfolgreich. PJ Tucker hatte auch ein sehr gutes erstes Viertel, ein Floater reingemacht, was man von ihm nicht so oft sieht, ein Putback. Das ist schon öfter natürlich sein typischer Corner 3, hat auch einen reingeknallt, hatte schnell 7 Punkte, war im ersten Viertel dann auch erstmal Topscorer der Milwaukee Bucks. Aber das Problem war, er hat das ganze restliche Spiel keine Punkte mehr gemacht. Am Ende auch nur 7 Punkte, 3 von 5 aus dem Feld in 35 Minuten. Im ersten Viertel gab es auch lange Zeit keine Fouls oder Freiwürfe für irgendwen. Phoenix hat erst relativ spät im zweiten Viertel irgendwann, also die Bucks haben erst relativ spät im zweiten Viertel ihr erstes Foul begangen. Also Phoenix hat ihr erstes Foul erst dann gezogen, war aber kein Shooting-Foul. Den ersten Freiwurf hatte Phoenix erst ein paar Sekunden vor Ende des zweiten Viertels. Also das ist echt unglaublich. Die hatten ja gegen die Clippers auch schon mal so einen Stretch, wo sie erst irgendwann im zweiten Viertel ihr erstes Foul gezogen haben. Ging natürlich, also da kommt einiges zusammen. Die Suns ziehen sowieso nicht allzu viele Fouls. Dann noch gegen so ein Scheme hier mit der Drop Coverage und der aggressiven Help da dann am Nail vom Flügel weg, dann ist halt die Zone auch konstant voll. Das wollten die Bucks hier heute absolut nicht mehr aufgeben. Die Suns haben im letzten Spiel noch relativ viele Freiwürfe gezogen. 25 von 26, wenn mich gerade nicht alles täuscht. Das sind natürlich ein Haufen Punkte und auch sehr effizient in der Zone gescored, da die Bucks auch ausgescored. Und das ist eigentlich nicht der Bucks Basketball. Ich hatte vor der Serie eigentlich auch eher erwartet, dass sie so verteidigen, wie sie es heute getan haben, grundsätzlich als Basisscheme und eben nicht die ganze Zeit switchen, wie sie es noch im ersten Spiel versucht haben. Und dann geben die Bucks aber eben einen Haufen Dreier ab. Cam Johnson hat gleich einen reingeknallt. Die Suns waren am Ende des ersten Viertels, hatten sie schon 14 Dreier genommen, die Bucks nur 4, 2 von 4 getroffen. Die Suns 8 von 14, 6 Dreier mehr, das sind 18 Punkte mehr. Dafür waren die Bucks bei 20-0 bei Punkten in der Zone. Sie hatten nur einen Zweier getroffen, waren dabei 1 von 9, das war so ein Elbow-Jumper von Chris Paul, da hat die Defense der Bucks mal nicht optimal funktioniert. Chris Middleton hat so kurz reingestuntet, ist dann wieder weggegangen. Brook Lopez ist zu tief gedroppt und dann hatte Paul auf einmal einen freien Pull-Up-Jumper, den er natürlich dann auch reinnagelt. Ja, aber ansonsten haben die sonst eigentlich nichts bekommen in der Zone am Korb, keine Freiwürfe. Die Bucks-Freiwürfe waren alle von Giannis, also waren auch nur 2 im ersten Viertel, aber allgemein über Spiel. Einen von diesen beiden Freiwürfen hat Giannis auch wieder geairballt. Am Ende des ersten Viertels waren die Bucks dann 29-26 vorne, aber unterschiedlicher hätten die Punkte eigentlich nicht zustande kommen können. Was auch aufgefallen ist, dass Jrue Holiday Chris Paul in dem Spiel von Anfang an verteidigt hat, nicht erst irgendwann im Laufe des Spiels, als er heiß gelaufen war, wie in Spiel 1. Er hat ihn auch früh unter Druck gesetzt, noch in der eigenen Hälfte, hat so die Pace auch erfolgreich gedrückt. Das war offensichtlich auch eine Priorität der Milwaukee Bucks. Im ersten Spiel war die Pace der Suns ja noch sehr, sehr hoch. Die sind früh in ihre Sets reingekommen, beziehungsweise konnten nach Switches dann noch Ewigkeiten attackieren, hatten da 15, 20 Sekunden teilweise Zeit. Heute sind sie teilweise erst über die Mittellinie gekommen, da waren nur noch 17 Sekunden auf der Uhr, weil Holiday da einfach viel Druck gemacht hat. Und Das hat ihm bestimmt auch Kraft geraubt. Also er war dann auch früh 3 von 11 aus dem Feld. Also das hat man wieder gleich gesehen, dass es nicht sein Tag ist. Aber ich kann mir halt auch vorstellen, dass es einfach zu anstrengend ist, wenn er hinten Chris Paul so intensiv verteidigen muss und dann auf der anderen Seite halt über 20 Würfe nehmen soll. 7 von 21 heute, 1 seiner 3-3 getroffen, 2 von 3 Freiwürfen. 5 Rebounds, 7 Assists bei nur einem Turnover, das ist eigentlich ganz solide, aber wie gesagt, die Quote, die ist eigentlich halt ziemlich mies. 17 Punkte aus 22 Shooting Possessions in 39,5 Minuten. Also ich kann mir gut vorstellen, dass er die Würfe nehmen soll, dass da auch Druck gemacht wird vom Coaching-Staff. Hey, nimm deine Würfe, sei da aggressiv, such deinen Wurf. Weil Giannis kann halt auch nicht alles machen, ja, das ist klar. Der war so schon ziemlich durch, hat heute auch 40 Minuten gespielt, 5 mehr als im letzten Spiel. Ich kann mir vorstellen, dass seine Ausdauer immer noch nicht wieder bei 100% ist, nach der Woche ohne Basketball. Aber Jrue Holiday so viele Würfe zu geben oder nehmen zu lassen, ist hier bisher zumindest die offensive Lösung auch noch nicht. Milwaukee hat heute mit diesem Scheme auch in, also wenn sie halt in diesem Drop-Defense-Scheme waren, mit Brook Lopez oder auch mit Bobby Portis, der hat nur wenig gespielt, hat keine 5 Minuten, die Switches auf jeden Fall nicht geschenkt, wie noch im ersten Spiel, wo sich Booker, Paul und Co. ihre Matchups immer jederzeit aussuchen konnten. Die Perimeter-Defender der Bucks haben sich über die Screens gekämpft. Defensiv hatte Holiday neben seiner effektiven Defense gegen Chris Paul auch noch 2 krasse Blocks. Einmal einen heftigen Chase-Down-Block gegen Devin Booker, der in Transition Slam wollte. Holiday kam von hinten angeflogen, hat ihn clean weggeblockt. Aber es ist leider sonst bei den Bucks niemand rechtzeitig mit hinten gewesen. Und so ist der Ball direkt bei Ayton gelandet, der als Trailer kam und ihn dann reingeslampt hat. Kurze Zeit später hat Jrue Holiday Devin Booker auch noch gefoult und ihn im Gesicht getroffen dabei. Da hatte ich kurz Angst, dass Booker jetzt wieder eine Maske braucht oder was weiß ich, direkt wieder die Nasenbluten hat oder so, weil er die Nase ja gebrochen hatte. Und das gegen die Clippers ja auch schon mal vorgekommen war, dass er nochmal einen Schlag drauf bekommen hat. Scheint dann aber nicht weiter schlimm gewesen zu sein. Also ich habe dann auch nichts mehr davon mitbekommen im Spiel oder in der Pressekonferenz später. Ayton hatte abgesehen von diesem Trailing Slam nach dem Block nicht so viele gute Szenen. Der wurde auch einmal von Jrue Holiday noch geblockt später im Spiel. Das gab dann einen Jumpball, das war auch beeindruckend. Und der hatte heute einfach nicht so den Touch bei seinen Finishes um den Korb herum, den er sonst immer hat. Das hat mich so ein bisschen an Regular Season Ayton erinnert, wo er dann einfach mal ein schwächeres Spiel dabei hat. Das sind wir jetzt in den Playoffs einfach nicht mehr gewohnt. Defensiv war gewohnt stark. Gute Defense auch gegen Giannis gespielt im zweiten Viertel dann. Ich finde, er wurde ein bisschen zu viel gegen Brook Lopez gestellt und ja, dann war er oft zu weit weg vom Korb und konnte dann gar keinen Einfluss nehmen in der Defense. Aber wenn er da war, dann hat er da einen sehr, sehr guten Job gemacht. Die Bucks hatten auch in dem Spiel, obwohl sie deutlich mehr Points in the Paint hatten, als die Suns 54 zu 28, fast doppelt so viele, hatten die gar keine so eine tolle Quote. Wo haben wir es denn? Ja, 21 von 35 direkt am Korb, 60%, das ist sogar noch unterdurchschnittlich im Liga-Vergleich. Natürlich gut, vor allem im Vergleich zu allen anderen Bereichen des Feldes, von wo die Bucks geschossen haben. Aber jetzt halt noch nicht total übermächtig, 6 von 13 aus der Floater-Range, also da war Ayton natürlich ein riesiger Faktor. Ansonsten war Chris Middleton auch einfach mal wieder kalt aus der Midrange. Ich habe es im Pod ja schon oft gesagt, er ist so ein Tough Shotmaker. Er versucht immer oder oft schwierige Würfe auf der Dribble zu nehmen über die Defense und in manchen Spielen trifft er die halt, in manchen aber halt auch nicht. Und in diesen ersten beiden Spielen hat er sie definitiv viel zu schlecht getroffen. Heute 5 von 16 aus dem Feld, war wieder nicht an der Freiwurflinie, jetzt über ganze 2 Spiele nicht einen Freiwurf gezogen. 1 von 6 von 3, 11 Punkte aus 16 Shooting Possessions, das ist sehr, sehr mies. Zwar 6 Rebounds und 8 Assists bei nur 2 Turnovers, also im Playmaking hat er schon durchaus überzeugt, aber die Bucks haben halt am Ende zu wenig Punkte gemacht im Endeffekt. Also sie waren jetzt nicht so ineffizient offensiv wie noch im letzten Spiel, 115 Offensivrating am Ende, aber wenn sie halt ein 127er Offensivrating der Suns zulassen, dann reicht es halt nicht aus, selbst wenn Giannis 40 plus macht. Da muss halt, wie ich es auch in der Preview gesagt habe oder auch im Stream mit Dre und Julius, da muss einer von beiden oder vielleicht sogar beide halt auch noch liefern, sonst reicht es halt nicht für Milwaukee. Mikal Bridges hat ihn da also deutlich ausgespielt, ist ja auch über weite Strecken gespielt, sein direktes Matchup. Bridges verteidigt ihn, also es ist auch kein Zufall, dass Middleton hier bisher nichts trifft. Wie gesagt, er kann auch mal schwere Würfe gegen die Defense machen, aber gegen Bridges klappt das bisher nicht. Die Suns hatten dann noch einen kleinen Run, 8-0 Run. Crowder hat einen Eckendreier nach einem Ayton-Kickout reingeknallt. Also Ayton auch mit ein paar schönen Pässen heute. Chris Paul hat den Pull-Up aus einem Pick-and-Roll-Snake. Und so waren die Suns dann auch relativ klar in Führung Richtung Halbzeit. Da gab es noch diese eine Szene in der letzten Minute. Da haben die Bucks sehr, sehr gut rotiert. Die Suns haben den Ball laufen gelassen, haben lange Zeit keinen clean Look bekommen. Es hat dann aber auch keiner irgendwie einen Scheiß aufgenommen, sondern hat einfach weiter laufen lassen. Schön gecuttet, hat sich schön bewegt. Jeder wusste, wo der Mitspieler ist, bis Ayton dann an der Baseline entlang gecuttet ist und and one finishen konnte gegen PJ Tucker. Das war dann auch der erste Freiwurf der Phoenix Suns. Und so ist man dann 45-56 in die Halbzeitpause gegangen. Die Bucks hatten zur Halbzeit ein True Shooting von 40%, vier ihrer 16 Dreier getroffen. Die Suns 59%, 11 ihrer 24 Dreier getroffen. Dafür hatten die Bucks 38% Offensiv-Rebound-Rate, also 38% ihrer eigenen Fehlwürfe eingesammelt. Das ist ein abartiger Wert, das ist auch genau doppelt so hoch wie der Suns zur Halbzeit. Die Bucks hatten fast keine Turnover, 6% ist sehr, sehr wenig. Die Suns mehr als doppelt so viele. Dafür hatten die Suns keine Freiwürfe, also nur diesen einen hat Aiden getroffen. Also wie gesagt, auch noch zur Halbzeit. Unterschiedlicher können Offenses kaum zu Punkten kommen. Und in dem Fall haben die Suns halt davon profitiert, dass Dreier einen Punkt mehr geben als Zweier. Und deswegen waren sie mit 11 Punkten vorne, wenn man es ganz simplifiziert ausdrücken möchte. Ja, Anfang des dritten ist mir wieder aufgefallen, dass Jrue Holiday einfach irgendwelche Kackwürfe genommen hat, irgendwelche Pull-Ups, schwere Würfe einfach, die er nicht so konstant verwandelt. Nicht so konstant verwandelt wie auch Devin Booker, der einen schweren Midrange-Pull-Up-Jumper reingeknallt hat, dann einen Dreier. Und so war Phoenix dann schon mit 15 vorne, 48-63. Und ich habe mich gefreut als Suns-Fan natürlich. Ich war da sehr entspannt, wie ich auch jetzt eigentlich in diesem zweiten Spiel schon wieder fast die ganze Zeit war. Also irgendwie jagt mir das Bucks-Team immer noch nicht so richtig viel Angst ein. Auch wenn es streckenweise dann wieder knapp war. Also es wurde dann kein Blowout. Giannis hat dann einen Dreier getroffen. Dann seinen persönlichen 7-0-Run hingelegt. Auch mal 2 von 2 Freiwürfen getroffen. Chris Paul hat dann auch mal Jrue Holiday in Transition attackiert. Allgemein ist Chris Paul heute öfter in die Zone gegangen. Auch näher an den Korb reingegangen, als man sonst so von ihm gewohnt ist mittlerweile. Vermeidet das ja eigentlich fast. Also wie die Pest, dann jederzeit lieber den kurzen Pull-Up-Mid-Ranger als direkt bis zum Korb durchzugehen. Hat in dem Fall dann auch einen Floater verwandeln können, aber insgesamt war er da heute jetzt nicht so effektiv, weil die Rim-Protection der Bucks auch einfach richtig stark war. Lopez hat heute auch 5 Minuten mehr gespielt als im letzten Spiel noch, hat den Korb da sehr gut vernagelt und ja, das war auch viel stärker heute defensiv als noch in Game 1 war. Gefühlt überall mit seiner Help-Defense und offensiv im dritten Viertel hat er total am Rad gedreht, hatte schnell 13 Punkte, 4 seiner ersten 5 Würfe getroffen. Dann hat auch die Offense der Suns mal so ein bisschen stagniert und da Jrue Holiday ja heute viel Chris Paul verteidigt hat, wurde Booker oft von PJ Tucker verteidigt und da hätte ich mir auch gewünscht, dass er den öfter mal auf the Dribble attackiert. Das haben wir heute auch relativ wenig gesehen, könnte noch ein Adjustment sein dann fürs nächste Spiel. So hat es heute auch gut funktioniert. Ja, Giannis hat in dem Viertel dann extrem viele Fouls auch gezogen. Die Suns hatten nicht wirklich eine Antwort gegen ihn, selbst wenn sie ihn gedoppelt haben. Ayton hatte relativ schnell 2-3 Fouls, weil Šarić verletzt ist, kam dann auch kurz Kaminski rein für 52 Sekunden. In denen er absolut gar nichts gemacht hat. Ja, Giannis einfach nur dominant in dem Viertel, immer wieder in die Zone gekommen. Gerade die Bankspieler, finde ich, könnten ihn dann auch mal vielleicht sogar noch öfter faulen. Also er hatte auch wieder Trips an der Freiwurflinie, wo er keinen von beiden getroffen hat. Sonst hätte er noch mehr Punkte gemacht. Also er hätte, wie gesagt, 20 Punkte in diesem Viertel. Und das sind die meisten seit Jordan 93. Kobe hatte 2010 mal 19 in dem Finalspiel in einem Viertel. Und LeBron 2014 für die Heat auch mal 19. Der sagt eigentlich schon alles aus, wie dominant er hier war. Aber auch, dass die Bucks trotzdem noch mit 10 Punkten hinten waren, Ende des dritten, das sagt halt leider auch viel über das Spiel hier heute aus. Anfang des vierten sind die Bucks dann nochmal auf 5 Punkte rangekommen. Da hat Giannis hinten irgendjemand abgeräumt. Ich habe mir jetzt leider nicht aufgeschrieben, wen. Und ein paar Sekunden später hat vorne dann Brook Lopez per Alley-Oop in Transition gefinished zum 88-93. Da waren sie auf 5 dran und näher sind sie dann in dem Spiel auch nicht mehr rangekommen, weil die Suns dann halt irgendwie immer eine Antwort hatten, wenn die Bucks mal kurz gefährlich nahe gekommen sind, wenn es mal einen kurzen Two-Possession-Game war. In dem Fall hat dann Devin Booker 2-mal einen Dreier reingeknallt aus einem Pick-and-Roll. Einmal haben die Bucks geswitcht und dann war zu viel Platz. Einmal haben sie Drop-Coverage gespielt, auch da war zu viel Platz. Und er steigt dann einfach hoch, hat in dem Fall jetzt beide reingeknallt. Das war auch der 18. Dreier dann der Phoenix Suns. Und wie Kevin Pelton dann auf Twitter angemerkt hat, sind die Suns in dieser Saison jetzt 10-0, wenn sie mindestens 18 Dreier treffen. Und jetzt 3-0. In diesen Playoffs. Also egal, was die Bucks-Defense hier gemacht hat, und die haben über weite Strecken gar nicht schlecht verteidigt, also die haben hier und da mal Fehler gemacht, die sie vielleicht noch ausbügeln können, jetzt wenn sie viel Zeit haben, sich das nochmal anzuschauen. Das sind jetzt auch 3 Tage Pause bis Sonntag auf Montag und wenn sie dann zu Hause spielen, zu Hause ist ja die Bucks-Defense auch nochmal deutlich besser im Schnitt, statistisch gesehen, in diesen Playoffs als auswärts. Kann ich mir schon vorstellen, dass sie dann auch nochmal noch besser verteidigen, aber heute hat Phoenix die Lücken einfach immer gefunden, gefühlt. Dann hat Booker noch einen Dreier aus dem Spain-Pick-and-Roll bekommen Und Suns hat einen 8-0 Run, waren wieder 13 Punkte vorne mit noch ungefähr 7 Minuten zu spielen. Sie sind dann nochmal auf 6 rangekommen, 97 zu 103 nach einem Giannis Fadeaway aus der Midrange. Er hat auch im vierten Viertel oder allgemein im Spiel ein paar Mal aus der Midrange eingenetzt, also ist nicht die ganze Zeit nur zum Korb gekommen und hat Freiwürfe reingehauen, sondern auch aus der Midrange war heute wieder, wie man es schon gegen Atlanta und teilweise auch gegen Brooklyn gesehen hatte, ganz gut unterwegs. Chris Paul hatte im vierten Viertel auch ein paar seltsame Turnovers. Der hat ja selten mal ein Spiel, wo er mehr als 3 Turnovers macht. Heute mit 6 und auch gleich 2 Stück im vierten Viertel. Ich will jetzt nicht sagen in der Crunch-Time, denn so richtig spannend wurde es nicht mehr. Aber da hat man den Bucks schon nochmal so ein bisschen die Hintertür offen gelassen. Die haben auch Pat Connaughton dann zweimal komplett freistehen gelassen, obwohl die Bucks zu dem Zeitpunkt eigentlich nur noch eine Chance hatten, wenn sie jetzt ungefähr jeden Dreier treffen, das Spiel nochmal auszugleichen oder sogar noch zu gewinnen. Und er hat nur einen gemacht. 50 Sekunden vor Schluss waren die Suns dann aber noch mit 102 zu 112 vorne, auch weil Bridges und Crowder nochmal ordentlich geliefert haben. Auch Ayton, der hat im vierten Viertel, also es gab dann noch diese schöne Szene, manchmal wird ja eingespielt, was die Coaches so zu ihren Spielern sagen. Da darf ESPN oder TNT, die dürfen natürlich auch nicht alles zeigen. Also heute war es natürlich ESPN auf ABC, wie immer, wenn es die Finals sind. Die dürfen natürlich auch nicht alles zeigen, weil sonst könnte er einfach immer irgendwie ein Assistant-Coach vom gegnerischen Team da mitgucken und dann wisst ihr, was die da jetzt genau vorhaben. Aber so motivierende Ansagen und solche Sachen oder so allgemeineres Zeug, das dürfen die da immer ausstrahlen. Und das war jetzt halt so eine Motivationsansprache von Monty Williams, der sich vor Ayton hingekniet hat und gesagt hat so, ey, scheiß auf die Stats, spiel einfach nur mit Force. Ja, also nutz deine körperlichen Vorteile aus. Und das hat er dann im vierten Viertel auch noch gemacht. Also nach dieser Ansprache von Williams hat Ayton ein paar Offensiv-Rebounds geholt. Ich glaube 2 Steals, ein Block, verteidigt wie ein Irrer. Und auch nochmal einen geilen Kick-Out-Pass gespielt nach dem Offensiv-Rebound auf Chris Paul, der rechts in der Corner frei stand. Also muss auch nochmal dazu sagen, durch die Schemes der Bucks heute standen auch nicht nur die ganze Zeit die Shooter frei, Crowder, Bridges und Co., Cam Johnson, sondern teilweise halt auch Dudes wie Chris Paul, auch mal Devin Booker hat einen freien Dreier bekommen. Und in dem Fall dann hat Ayton seinen vierten Assist heute. Also ich finde auch nach wie vor, dass der als Passer ein bisschen underrated ist oder nicht so eingesetzt wird, wie man es vielleicht perspektivisch machen könnte. Also mich würde es nicht wundern, wenn Ayton irgendwann in seiner Karriere mal auch 3-4 Assists im Schnitt auflegt. Aber das nur am Rande, das habe ich schon als in seiner Rookie-Saison gesagt, weil er hat eine ganz gute Vision. Da hat Chris Paul dann einen Dreier reingeknallt zum 9-Punkte-Vorsprung. Im nächsten Angriff hat Ayton dann Middleton geblockt und vorne Bridges einen Bankshot nach einem Drive reingehauen zur 11-Punkte-Führung, 3,5 Minuten vor Schluss. Dann hat Crowder nochmal Midranger reingeknallt, nachdem Chris Paul an der Baseline schon die Optionen ausgegangen waren. Also da haben dann wirklich die Rollenspieler der Suns nochmal ordentlich abgeliefert. Vor allem in Person von Mikal Bridges, der dann auch noch 4-mal an der Linie stand und alle Freiwürfe getroffen hat. Also 8 von 8 in den letzten 2 Minuten. Extrem starkes Spiel von Mikal Bridges. Ich kann es gar nicht oft genug sagen. Er ist offensiv ein bisschen unkonstant, was okay ist als vierte Offensivoption oder je nachdem, wenn Crowder heiß ist, dann kann er auch einfach zur fünften abrutschen, aber heute war er definitiv mindestens die dritte, denn Ayton hat wie gesagt offensiv kein gutes Spiel gehabt, 4 von 10 aus dem Feld, wirklich einfache Dinger nicht gemacht, die er sonst macht, auch teilweise Pässe nicht richtig gefangen und solche Sachen. Bridges hat am Ende die Dreier nicht mehr so getroffen, 3 von 9, aber wie gesagt, alle 8 Freiwürfe, die waren alle in den letzten 2 Minuten, 8 von 15 aus dem Feld, das macht 27 Punkte aus 19 Shooting Possessions, sehr, sehr stark, 7 Rebounds auch. Und eben die starke Defense gegen Middleton. Ja, am Ende, wie gesagt, 110 zu 118, Giannis hat dann nochmal ein paar relativ freie Dunks bekommen, also so 6 seiner 42 Punkte, die hat er am Ende gemacht, in der quasi Garbage Time, als die Bucks eigentlich Dreier dann gebraucht hätten. Aber trotzdem, das soll seine Leistung überhaupt nicht schmälern. 42 Punkte, 12 Rebounds, 4 davon offensiv, 4 Assists auch, ein Steal, 3 Blocks, nur 3 Turnovers, 15 von 22 aus dem Feld, 1 von 5 Dreiern und 11 von 18 Freiwürfen. Das ist auch okay, 61%. Das macht 42 Punkte aus 31 Shooting Possessions, sehr, sehr stark. Holiday und Middleton hatte ich schon gesagt. Lopez heute offensiv nicht besonders eingebunden, aber hat auch seine Möglichkeiten nicht so genutzt. 4 von 10 aus dem Feld, kein Freiwurf. 9 Rebounds, 3 davon offensiv. Also heute kam auch wieder das zum Tragen, was ich hier vor der Serie schon gesagt hatte, dass eben nicht nur die Bigs der Bucks ordentlich ans offensive Brett gehen, sondern auch Holiday 2 offensiv Rebounds. Connaughton 4, Tucker 4. Da müssen die Suns schon ein bisschen besser aufpassen. Aber am Ende war dieser Vorteil auch gar nicht so riesig. Also 36% Offensiv-Rebound-Rate der Bucks ist krass. Oder in ganzen Zahlen 18 Offensiv-Rebounds. Aber die Suns hatten halt auch 11. Das sind 28% Offensiv-Rebound-Rate, was auch ein starker Wert wäre, über die Saison gesehen. Deswegen war der Unterschied dann da nicht mehr so riesig. Und ich glaube, die Suns haben auch besser getroffen. Also bei ihren Second-Chance-Points effizienter verwandelt. Die Bucks hatten am Ende auch unter 10% Turnover-Rate, was stark ist, aber die Suns auch nur 14%. Auch da war der Unterschied dann nicht so groß und die Diskrepanz beim Shooting, bei der Shooting-Effizienz, das sind über 10% im True-Shooting gewesen, die konnten die Bucks einfach nicht ausgleichen heute mit dem Dreier-Shooting der Suns. Die Bucks nur mit 9 getroffenen Dreiern bei 31 Versuchen. Nachdem sie im letzten Spiel ihre Dreier noch stark getroffen hatten, hat das heute schon wieder hier nachgelassen, nur 29% aus dem Feld, von hinter der Dreierlinie. Connaughton war eigentlich der Einzige, der da wirklich gut unterwegs war mit 4 von 9 Dreiern. Tucker hat seinen einen da getroffen im ersten Viertel. Forbes 1 von 3, der hat heute auch nur 5,5 Minuten gespielt. Sie hat der 3-3 da hochgechuckt. Die ersten drei waren noch üble Bricks. Der dritte war dann drin. Aber im Prinzip hat Milwaukee hier heute eine 6er-Rotation. Also Giannis, Drew, Brook, Chris Middleton, Connaughton und PJ Tucker spielen lassen. Also Connaughton der einzige Bankspieler mit 4 Minuten. Teague noch 12 Minuten. 1 von 4 aus dem Feld. Und dann Portis und Forbes, wie gesagt, nur noch so um die 5 Minuten. Auch Monty Williams hat seine 8er-Rotation gefunden. Das hatte ich ja auch in der Preview hier noch gefordert, in Anführungsstrichen, ja, dass er sich da mal irgendwie einigt. Das ist in den Finals dann schon sehr wichtig. Blöderweise hat sich jetzt mit Craig heute einer davon verletzt. Und ansonsten hat Campaign wieder 10 Minuten gespielt. War heute aber relativ unauffällig. Seine beiden Dreier nicht getroffen. Hatte einen starken Drive, den er gefinisht hat. Einen schönen Kick-Out-Pass gespielt. 2 Punkte, 2 Assists. Und ansonsten natürlich die Starter Paul Booker, Crowder, Bridges Ayton plus Cam Johnson von der Bank für 18 Minuten. Der hat 8 Punkte gemacht, 2 seiner 4 Dreier getroffen, sehr solide. Und dann eben Payne und Craig. Jetzt, wie gesagt, ich hoffe sehr, dass Craig spielen kann. Denn Nader ist halt nicht ganz der physische Defender wie Craig. Ist der bessere Shooter aus meiner Sicht, auch der bessere Slasher. Aber hat jetzt halt auch nicht die Spielpraxis sammeln können hier mit diesem Team in diesen Playoffs. Heute hat er 49 Sekunden gespielt. Kaminski 52 Sekunden, ich hoffe, das wird nicht mehr. Eventuell geht Monty auch dann ein bisschen kleiner mit Carter, Galloway oder Moore in der Rotation, was ja möglich ist, wenn ein Bryn Forbes zum Beispiel spielt. Die 5 Minuten könnte man irgendwie Carter reinschmeißen oder sowas, aber ist natürlich ungünstig, wenn man jetzt hier ad hoc mitten in den Finals seine Rotation nochmal umbauen muss, irgendwie Spieler reinschmeißen muss, die vorher nur Garbage Time gespielt haben. Ich glaube, unterm Strich nochmal die Hauptfaktoren kann man sagen, Phoenix ist einfach zu flexibel offensiv. Die lassen sich durch nichts aus der Ruhe bringen, durch kein defensives Scheme. Die können ihre Punkte in der Zone und an der Freiwurflinie besorgen, wie im ersten Spiel, über die Midrange oder über Dreier, so wie jetzt heute mit 20 getroffenen Dreiern. Das muss auch unglaublich frustrierend sein. Und wie gesagt, das entspannt mich als Fan extrem. Ich habe jetzt einfach nicht das Gefühl, dass gegnerische Teams irgendein Scheme auspacken können, das die Suns vor unlösbare Probleme stellt. Klar, man kann mal ein schlechtes Shooting-Game haben, dass irgendwie kein Jumper reinfällt, weder aus der Midrange noch aus der Distanz von hinter der Dreierlinie. Das kann schon mal passieren. Aber da haben die Suns einfach zu gute Shooter im Team. Sowohl auf der Dribble mit Paul und Booker, als auch Spot-Up-Shooting mit Crowder, Bridges, Cam Johnson, auch Campaign. Bin ich mal gespannt, was die Bucks da im nächsten Spiel machen. Und am Anfang haben ja auch hauptsächlich die Rollenspieler-Shooter die Suns im Game gehalten. Crowder, Johnson, vor allem Bridges, der heute, wie gesagt, insgesamt ein sehr, sehr starkes Spiel hatte. Die Suns hatten ja heute auch, habe ich noch gar nicht gesagt, glaube ich, 10 Eckendreier getroffen. Ja, 10 Eckendreier getroffen. 10 von 17. Unglaubliche Quote, unglaubliches Volumen. Also die Teams mit den meisten Eckendreiern versuchen pro Spiel in der Liga, die nehmen so 10. Das ist schon richtig viel. Und die Suns hatten halt 10 Treffer bei 17 Versuchen. Und 10 Dreier sind natürlich 30 Punkte Unterschied. Das ist schon unglaublich. Aber das sind halt die Würfe, die Bucks heute abgegeben haben. Als Defense musste ja irgendwas abgeben. Und nach dem ersten Spiel haben sie sich halt dazu entschieden, die 3 abzugeben. Ich weiß nicht, ob das die richtige Entscheidung war. Ich habe auf Twitter auch geschrieben, dass ich eigentlich schockiert bin. Ich habe im letzten Spiel gesagt, dass sie das ja probieren könnten, da ein bisschen mehr Help zu schicken. Aber wenn dann die offenen Shooter treffen, dann sieht das halt auch nicht nach einem guten Adjustment aus. Also ich finde es auch schwierig jetzt zu sagen, was die Bucks hier vom Scheme her anders machen könnten. Also ich finde es gut, dass sie weiterhin auch verschiedene Sachen machen mit verschiedenen Lineups, denn nicht jede Lineup ist für das gleiche Scheme geeignet und man kann den Gegner sich auch nicht 48 Minuten lang auf dasselbe Scheme einstellen lassen. Aber ich denke, mit ein bisschen besserer Execution und wenn dann halt die Suns auch mal ein bisschen Pech haben, was das Shooting angeht, dann können sie mit der Defense auch locker mal ein Game gewinnen. Das will ich gar nicht in Frage stellen. Giannis, wie gesagt, fast schon übermenschlich, wie er hier aufzockt. Offensiv wie defensiv, heute wieder mit vielen seiner gewohnten Moves, aber im vierten war er auch kurz draußen mit einem Krampf nach einem Block gegen Mikal Bridges, also er hat hier körperlich, glaube ich, schon sehr, sehr am Limit gespielt und der Support ist einfach zu wenig, also vor allem von Middleton und Drew muss mehr kommen, sonst glaube ich einfach nicht, dass sie ein Spiel gewinnen können. Booker, wie gesagt, aus meiner Sicht ganz klar Spieler des Spiels hier heute, heiß von draußen. Er ist auch erst der 4. Spieler, der 30 Punkte in dem Finals-Spiel macht und dabei 7 Dreier trifft. Die anderen 3 sind Ray Allen, Kyrie Irving und Steph Curry. Also er wird hier seinem Ruf als Scharfschütze endlich mal gerecht, nachdem er, wie gesagt, jahrelang nie mehr als 6-3 in einem Spiel getroffen hat. Und dann kann er halt auch mal ein Spiel machen, in dem er kein einziges Mal in die Freiwurflinie kommt. Im letzten Spiel war er 10 Mal an der Linie, hat die alle getroffen. Heute hat ihm die Defense da nicht so leicht gemacht und dann nimmt er 12-3er, trifft 7 davon. 12 von 25 aus dem Feld, das sind 31 Punkte aus 25 Shooting Possessions, auch sehr stark, 3 Turnovers. Ja, war in Ordnung. Chris Paul 23 Punkte, 8 Assists bei 6 Turnovers, hatte ich schon gesagt. 10 von 20 aus dem Feld, 3 von 5 seiner Dreier wieder getroffen, also auch er ist hier weiterhin ziemlich hot. War nicht sein bestes Spiel, aber definitiv gut genug heute hier. Ayton am Ende mit 10 Punkten, 11 Rebounds, 4 davon offensiv, 4 Assists, 3 Steals, 2 Blocks, also schönes Allround-Game. Da war es auch nicht so wild, dass er heute mal nur 4 von 10 aus dem Feld getroffen hat. Crowder war heute auch sehr viel besser, was das Scoring angeht. 11 Punkte, 3 seiner 5 Dreier getroffen, 10 Rebounds. Chris Paul und Booker haben jetzt die meisten Punkte eines Backcourts über die ersten beiden Spiele in Finals History. Das ist auch ziemlich heftig. Und das unterstreicht halt nochmal, also was für ein krasser Backcourt Booker und Paul hier zusammen einfach sind, auch im historischen Vergleich. Ayton ist der jüngste Spieler der Geschichte mit 13 Double-Doubles in einem Playoff-Run. Auch heftig. Ja, kurz zur Prognose noch. Spiel 3, Sonntag auf Montag. Ich werde Montag auf jeden Fall hier im Pod wieder drüber sprechen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Milwaukee jetzt Spiel 3 holen wird. Müssen sie ja auch, weil sonst ist das Ding einfach nur durch. Sie verteidigen, wie gesagt, im Schnitt zu Hause noch besser. Ich kann mir vorstellen, dass Middleton mal explodiert oder auch Holiday offensiv besser trifft oder beide zusammen sogar. Ich denke, Giannis wird ähnlich stark auftreten können wie in dem heutigen Spiel. Dazu hat er einfach die Klasse, er ist einfach nahezu unguardable. Und dann kann es schon auch gut sein, dass die Suns mal ihre Würfe nicht so gut treffen. Aber auch die Suns hatten jetzt wieder kein perfektes Spiel. Also die Defense in Transition kann besser werden. Die Defense gegen Giannis kann besser werden. Da bin ich sehr gespannt. Aber wie gesagt, mein Tipp wäre jetzt, die Bucks gewinnen Spiel 3 und dass die Suns dann aber auch durchaus in der Lage sind, ihre Adjustments wiederum zu machen und in Spiel 4 dann vielleicht sogar in Milwaukee zu gewinnen. Sie sind ja auch eines der besten Auswärtsteams der gesamten Liga. Und dass sie dann eventuell auch in Phoenix nach 5 Spielen closen können. Hängt jetzt auch ein bisschen davon ab, ob Craig spielen kann oder nicht. Ich hoffe es, wie gesagt, sehr. Denn sonst wird es bei den Suns halt auch langsam dünn. Ja, das war's für heute. Ich bin auch nachher ab 18 Uhr heute direkt wieder im Livestream auf YouTube und Twitter zu sehen. Zusammen mit André Vogt und Julius Schubert. 5, die Show. Schaltet gerne ein, wenn ihr es nicht live schafft ab 18 Uhr oder den Pod erst später hört und es vorher nicht mitbekommt. Dann könnt ihr das natürlich auch noch on demand schauen. Also ich habe jetzt auch gesehen, dass die allermeisten das erst im Nachhinein sich angeschaut hat. Also live waren, glaube ich, so ungefähr 1000 Leute dabei. Und vorhin habe ich mal geguckt auf YouTube, da waren wir schon sehr nah an den 10.000 Views dran und dann nochmal irgendwie 3.000 auf Twitter oder sowas. Das ist schon sehr, sehr nice. Und schaut gerne mal rein. Also da quatsche ich nochmal über die Finals mit den Jungs, aber auch ein bisschen über Trade-Gerüchte. Bin gespannt, was deren Take ist zu diesen ersten beiden Finals-Spielen. Werden heute auch nochmal ein paar Sachen optimieren. Letztes Mal war ja das erste Mal halt so ein bisschen quasi ein Testlauf auch. Werden heute ein paar Videosequenzen mit einspielen, dass wir die dann da live ein bisschen mit analysieren können. Und ich denke, das wird auch von Mal zu Mal dann noch ein bisschen besser, wenn da auch ein bisschen Routine mit reinkommt. Aber ich habe auf jeden Fall Bock. Ich hoffe, ihr auch. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns hier wieder am Montag. Schönes Wochenende euch. Bis dahin.